Was passiert, wenn das Leistungsschutzrecht tritt in Kraft oder es fällt durch? Welche Szenarien sind denkbar und was sind die Auswirkungen und Reaktionen der Beteiligten und Betroffenen? Sie hören heute den letzten Teil unserer dreiteiligen Gesprächsreihe zum Leistungsschutzrecht mit Sebastian Dosch von der Heidelberger Rechtsanwaltskanzlei Dosch. Wie immer herzlich willkommen im infobroker.de Podcast. Mein Name ist Michael Klems.
Der Infobroker Podcast. Der Audiokanal von infobroker.de. Start
Sequence. Also der Gesetzentwurf, der liegt jetzt sozusagen auf den Schreibtischen der einzelnen Gremien, Arbeitsgruppen, Entscheider, um das dann eben in ein Gesetz zu packen, was dann eben im Bundestag beschlossen wird und dann im Bundesrat ratifiziert wird. Wir können ja einfach mal Szenarien aufbauen. Also 1.3., also 1.4. nehme ich jetzt nicht, weil damit das nicht ein April-Scherz wird. 1.3.2013, ja, das Ding tritt dann in Kraft. Ist vielleicht noch kurz vor Weihnachten, ist es noch durchgegangen. Würde vielleicht auf diese gesamte Diskussion so ein bisschen passen, dass das so ein Feriengesetz wird. Welche Szenarien kann man sich denn vorstellen? Das geht jetzt durch. Und jetzt muss Google zum Beispiel reagieren, weil da kommen die ersten Rechnungen.
Also was könnte passieren? Die Verlage freuen sich natürlich erstmal, dass sie es geschafft haben, wenn auch vielleicht nicht ganz so, wie sie es gewollt haben. Aber dennoch ist es natürlich schon so, dass die Nachrichtenaggregatoren und Suchmaschinen, Google, Yahoo und ähnliche, jetzt die Texte lizenzieren müssten eigentlich, wenn sie sie denn noch haben wollten. Weil was könnte Google machen? Google könnte einfach sagen, dann verzichte ich eben auf Verlagstexte. Ich habe neulich mal gelesen, pro Minute werden, glaube ich, müsste ich nochmal nachschauen, also eine Unzahl von Links weitergeleitet. Ich glaube, am Tag sind es 144 Millionen Links, oder Klicks, die weitergeleitet werden an die Verlage von Google. Google könnte jetzt natürlich sagen, okay, das streichen wir halt einfach. Dann sind die Verlage nicht mehr sichtbar.
Also so eine Art Ölkrise.
So eine Art Ölkrise, genau. Da dreht jemand den Hahn zu und dann können die Verlage also sehen, wie sie gefunden werden.
Also was in Belgien, glaube ich, schon mal passiert ist.
Ist genau das passiert. Da hat man sich dann letztlich geeinigt und Google hat dann den Ölhahn wieder geöffnet. Und die Verlage waren dann doch glücklich, ohne dass da jemand was zahlen musste.
Ist ja, also ist ja eigentlich interessant, dass Google das bislang noch nicht gemacht hat. So eine Art Black Friday, ja? Wir schalten einfach mal für einen halben Tag, für ein paar Stunden, schalten wir einfach mal den Traffic ab, um unsere Macht zu zeigen. Oder das weiß man schon, oder?
Ich denke, also dass diese Macht gegeben ist, das weiß jeder. Und ich denke, Google muss das gar nicht tun, sondern da reicht es, wenn schon darüber spekuliert wird, dass sie es tun könnten. Und ich meine, dafür ist Google wohl stark genug, um sowas durchsetzen zu können. Aber natürlich würde sich Google auch schwächen, wenn er sagen würde, okay, wir machen jetzt einfach die ganzen Verlage raus.
Bleiben wir mal bei diesem interessanten Wochenende, wo die Autobahnen dann auf einmal spazierbar waren und also das Ding kommt, Google schaltet komplett die deutsche Medien- und Presselandschaft auf Null. Die kompletten Werbeeinnahmen, sag ich mal, die fallen ja ins Bodenlose, wenn Google wirklich der Trafficgeber ist bei den Verlagen.
Also gut, ich meine, ich sag mal, die Leute, die dann direkt auf Spiegel.de, Bild.de oder sonst was
gehen, klar,
lesen ihre Zeitung, ihre Online-Seite dann auch noch weiterhin.
Aber trotzdem würde das doch zu einem Einkommenseinbruch im Bereich der Finanzierung von Online-Redaktionen
also führen. 144 Millionen Klicks am Tag. Die würden dann erstmal wegfallen. Ja? Und ich denke, das ist etwas, was sich durchaus auswirken würde im Portemonnaie.
Das heißt, man trifft sich dann und dann wird eine Rahmenvereinbarung getroffen. Das heißt, wie bei einem Streik.
Gut,
würde man sich annähern. Ja, ne?
Das wäre entweder die Verlage sagen, okay, wir wollen hier Lizenzen. Interessanterweise habe ich auch noch keinen Verlag gelesen, der gesagt hat, was er dafür eigentlich hat.
Das ist ein interessanter Ansatz, ja, weil dann geht nämlich der Preiskrieg dann eventuell auch los. Ja? Dann kommt der erste kleine Verlag und sagt, ja, wir wollen erstmal gar nichts dafür haben. Und damit sehen die anderen Großen raus.
Das ist durchaus möglich. Also man muss halt schauen, wie sich, also ob es sowas dann geben wird. Also auch die Frage im ersten Gesetzentwurf stand ja noch was drin von der Verwertungsgesellschaft. Also sowas Ähnliches wie die GEMA, die halt für die Urheber guckt, wer wo welche Lieder aufführt und dann die Gelder eintreibt. Sowas war ja auch angedacht für die Presseverleger, dass man sagt, okay, man hat hier so eine Verwertungsgesellschaft für Pressetexte. Das steht jetzt im aktuellen Gesetzentwurf nicht mehr drin. Also da müsste man schauen, was auch ein Problem ist natürlich. Also gerade vielleicht für Google nicht. Ja? Also die haben da sicherlich die Möglichkeiten, auch mit vielen Verträgen zu schließen. Aber für den einzelnen Blogger, der wird wahrscheinlich schon Schwierigkeiten haben, überhaupt zu wissen, an wen muss ich mich da wenden. Und dann muss er sich an jeden einzelnen Verlag wenden, um etwas verwenden zu dürfen. Und das ist natürlich wahnsinnig aufwendig.
Aber würden die Verlage, kann man da mal so ein bisschen drüber philosophieren, würden die Verlage das selber durchstehen wollen, ohne Google weiter zu kommunizieren? Also über Twitter oder sonst wo, man baut eigene Ströme auf, um gefunden zu werden?
Möglich.
Aber da müsste man doch jetzt eigentlich schon sehr intensiv mit beginnen, weil, sag mal, solche Worst-Case-Szenarien, was machen wir eigentlich, wenn? Die müssen eigentlich in den Verlagshäusern.
Selbst wenn man solche Twitter-Ströme, Facebook und Ähnliches machen würde, das hat man ja auch im Grunde genommen heute schon. Also viele, viele Zeitungen twittern, viele Zeitungen haben einen Facebook-Auftritt, sind in den sozialen Medien. Das wäre ja nicht ein Mehr, was dann kommen würde. Und ich sag mal, diese Zentralisierung in der Suchmaschine, also ich meine, wir sagen ja, im Duden steht Google, ja, weil Google halt einfach die Suchmaschine ist, immer noch, auch wenn Bing und Yahoo und sowas, die gibt es ja auch noch alle. Aber das wird sehr, sehr schwierig sein, das Ganze abzufedern. Deswegen, also möglicherweise werden sie es tun. Ja? Und möglicherweise wird man, das ist dann vielleicht wie so eine Inflationsbereinigung, dass man sagt, okay, wir hatten bisher 144 Millionen Klicks mehr, die haben jetzt alle Verlage Deutschlands nicht mehr. Damit müssen wir uns halt einrichten und damit müssen sich auch unsere Werbekunden einrichten. Die kriegen jetzt halt nicht mehr pro 100.000 Klicks irgendwas, sondern die kriegen jetzt halt pro 1.000 Klicks was.
Und das ist natürlich eine neue Preisberechnung. Ja.
Genau.
Ja.
Also, aber wie das sein wird, keine Ahnung. Das ist reine Spekulation.
Oder es gibt den Geldsegen. Das wäre auch noch ein Szenario. Das, Google sagt, na gut, wir haben eine große Portokasse. Was scheren uns diese Beträge? Ja? Wir reden ja immer noch im Cent-Bereich wahrscheinlich dann für diese Snippets. Ja?
Was wollen die Verlage? Ja. Also insofern, und wenn man sich anguckt, wie viel Google so verdient, ich habe jetzt die aktuellen Zahlen nicht, aber es ist jedenfalls doch ein sehr mächtiger und sehr wertvoller Konzern. Dann weiß man, dass es da durchaus eine Scheibe gibt, die man sich abschneiden könnte.
Das Szenario macht eigentlich eine Sichtweise relativ deutlich. Während den Anfängen aus der Sicht von Google, man stelle sich vor, die deutsche Verlagslandschaft wäre erfolgreich damit, dann würden natürlich in anderen Ländern gesagt, Mensch, das ist ja klasse, das ist ja überhaupt der Hebel, um jetzt Geld zu verdienen. Da können wir ja auch mal so eine Gesetzes- und Arbeitsplatzsicherungsmaßnahme entwerfen.
Also ich denke auch, dass das durchaus, ich sag mal, Modellcharakter haben könnte. Wobei das deutsche Urheberrecht natürlich vielleicht auch nochmal anders ist als das britische, das amerikanische oder chinesische.
Aber es wäre halt ein glorreiches Beispiel. Guckt euch die Verlagsszene an, die hat es jetzt geschafft, über Google jetzt Geld zu verdienen. Würde aber auch im Grunde genommen dazu führen, weiteres Szenario, ja, wenn jemand jetzt selber bloggt und selber eigenen Content schafft, tauchte ja auch in den Suchmaschinentreffern aus. Also jetzt von mir ist nicht in der News-Suchmaschine, aber in der ganz normalen Google-Suchmaschine und sagt, hör mal hier, ich bin hier Blogger. Nehmen wir mal so ein Objekt vom Hardy Brotmann, ja, Heddesheim-Blog, ja, reines Online-Ding, ja, und der wird also auch gefunden. Würde jetzt sagen, das ist ja grandios. Also da hätte ich jetzt gerne auch was ab in den ganz normalen. Also würde er auch
das direkt... Das wäre wohl auch möglich. Also gerade Heddesheim-Blog dürfte wahrscheinlich als Presseverleger durchgehen. Also das heißt, da haben wir jemanden, der
journalistisch publiziert,
der das auch mit einer gewissen Regelmäßigkeit tut. Also der könnte davon sicherlich auch profitieren, wenn er denn wollte.
Das heißt, wir haben wirklich so einen Dominoeffekt, der auf einmal einsetzen könnte. Das heißt, in dem Fall wäre jetzt, also das Gesetz würde kommen, so wie es jetzt vielleicht als Entwurf da steht, dass wirklich die Suchmaschine sich dann outen muss, muss sagen, wie gehen wir damit allgemein um? Mhm.
Ja, durchaus.
Weil irgendwann wird der Erste kommen und wird sagen, also ich möchte bitte Geld, das muss auch nicht mal ein Verleger sein, das kann auch wirklich so ein kleiner Blogger sein, der, also es wurde ja auch mal so skizziert, ja, was man dann auf einmal für Erlösmodelle aufbauen kann mit irgendwelchem unsinnigen Content, den man ins Netz stellt, was, glaube ich, schon im Bereich VG Wort ja auch so ein bisschen indirekt so möglich war, ne? Also mit doch recht einfachen Beiträgen davon zu profitieren. Gut.
Also, und ich sag mal, das nächste Szenario wäre natürlich, wenn das Gesetz nicht kommt, dann haben die Verlage die Möglichkeit, die sie heute auch schon haben, zu sagen, okay, wir wollen einfach nicht, dass Google unsere Seiten indiziert. Dann können sie selbst rausschmeißen. Das ist nicht schwer. Dazu braucht es eine kleine Datei, die man auf dem Webserver ablegt.
Genau, so eine Robotsteuerungsdatei, ne? Genau. Und dann wird das Ding einfach nicht von den Bots erfasst. Ne?
Also, weil es zwingt sie ja niemand, ihren Content online.
Gibt es nicht so Ansätze schon hier von Zeitungen, die also teilweise die Snippets einfach sperren, die sagen, also es gibt nur die Möglichkeit, nur den Link zu setzen, aber der Untertext, der geht schon mal raus. Das ist ein Minimumprinzip.
Das ist doch alles möglich, ja. Oder halt diese Paywall, wo dann eben dann gar nichts mehr durchgeht. Also das ist. Das sind Sachen, die, aber da wären die Verlage sozusagen auf dem gleichen Stand wie heute. Und was als übergeordnetes Szenario dann noch kommt, wenn es hier in Deutschland scheitert, weiß man natürlich nicht, ob die Europäische Union nicht doch einen Weg findet, dass über eine Harmonisierung des Marktes wieder in Deutschland auch einzuführen.
Was ich mir noch vorstellen kann, also wenn es wirklich scheitern sollte als Gesetzesvorhaben, dass dann einfach auch die ganze Lobbyarbeit der Verlage natürlich ein bisschen kritisch gesehen wird in diesen entsprechenden Gremien. Jetzt kommt doch bitte nicht schon wieder mit was Neuem an, ja, weil man wird ja an dem Thema weiter irgendwie feilen wollen, ja, weil das Problem ist nicht vom Tisch, ja. Also man wird dann sagen, also dann machen wir es nochmal anders, aber dann geben wir es nochmal rein, das Thema. Und dann bin ich davon überzeugt, dass vielleicht die entsprechenden Ansprechpartner auch ein bisschen weiter im Thema sind und sagen, es gibt da noch andere Lösungsmodelle. Ja? Also sprich zum Beispiel technische Lösungen. Warum forciert ihr das Thema Paywall nicht? Oder eben Smartphone oder Tablets? Ja, geht doch in dieses Segment rein. Weil das wird ja von den Verlagen auch weiter forciert. Also ich habe so den Eindruck, dass die sich jetzt zurücklehnen und sagen, ah, da kommt jetzt das große Ding auf uns zu, wir können die anderen Engagements ein bisschen runterfahren. Die Wahrnehmung habe ich nicht.
Nein, also das erwarte ich ehrlich gesagt auch nicht.
Wie ist denn so Ihre Sichtweise? Wo wäre denn so der goldene Mittelweg? Ja? Wo ist denn das Erlösmodell eigentlich? Es ist wirklich eine Frage, wahrscheinlich, die zuhauf in den Verlagsköpfen gestellt wird. Ist das Wall Street Journal Konzept das Richtige? Paywall zumachen, bezahlen, du siehst gar nichts sonst.
Also ich glaube nicht, dass es eine Pauschallösung gibt, die für alle gilt. Also für eine Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg genauso wie für den Spiegel oder die FAZ. Ja. Das wird nicht gehen. Aber ich denke, dass zumindest große Zeitungen sicherlich sich es leisten könnten, sich hinter einer Paywall zu verstecken, sage ich mal. Das große Problem ist ja, oder aus meiner Sicht ist, dass viel zu viel Content einfach nur abgeschrieben wird. Also das, was die Zeitungen füllt, sind ja doch oft Agenturmeldungen. Und das ist nichts, wofür jemand zahlt.
Das heißt, ich finde das Gleiche bei einer Hamburger Publikation, was ich bei einer Münchner Publikation finde, weil die haben die beiden gleichen Agenturen unter Vertrag.
Vielleicht auch mit der gleichen Überschrift. Es ist relativ langweilig.
Es ist wirklich so ein Informationsgrundrauschen, ja, sich so quer durchzieht. Aber richtig, das heißt, sind wir ganz schnell bei dem Thema Qualitätsjournalismus.
Das sind wir ganz schnell beim Thema Qualitätsjournalismus und bei dem Thema, was muss man denn tun, damit Journalisten diesen Qualitätsjournalismus auch verwirklichen können.
Und da legen sich dann die Defizite der Verlage wieder offen. Ja? Also sind wir ganz schnell auch bei solchen Personen wie Hardy Protmann, ja? Die also zeigen, dass man Regionaljournalismus anders betreiben kann.
Vollkommen richtig, ja. Aber Lokaljournalismus ist gerade also auch ein Thema. Was also gerade bei den kleineren Zeitungen, denke ich, ist das ein Thema. Das finden Sie nicht in den großen Presseagenturen, sondern das sind Sachen, die da haben diese Verlage den Daumen drauf. Ja. Die können sagen, okay, hier haben wir unseren Lokalteil. Den würde ich beispielsweise stärken und gucken, dass man den gut vermarktet, weil dafür ist dann vielleicht auch der Abnehmer bereit, was zu zahlen. Mhm. Wenn auch eben nicht deutschlandweit, sondern relativ begrenzt. Aber das ist zumindest mal ein Ansatz.
Kommen wir nochmal auf die juristische Ebene. Wo sehen Sie denn jetzt so den Beratungsbedarf bestimmter Publikationsobjekte im Internet? Also gibt es so Ansätze, wo Sie sagen, da macht es wirklich Sinn, jetzt mal einen Juristen drüber gucken zu lassen, ob er nicht irgendwann im Leistungsschutzrecht gecached wird, ja, wo sich einer nicht sicher ist, also selbst auch Unternehmen, die publizieren?
Also das Problem ist natürlich, dass wir momentan weder ein Gesetz haben, über das wir reden können. Wir haben halt noch nur einen Entwurf. Und wir wissen auch nicht, was mit diesen News-Aggregatoren beispielsweise eigentlich gemeint ist. Darüber können auch wir Juristen nur, wir können die Szenarien abstecken und sagen, das könnte sein, dass das drunter fällt und das wird wahrscheinlich eher nicht drunter fallen. Wir können dann sagen, in anderen Entscheidungen, die was Ähnliches betreffen, haben wir das und das herausgelesen. Das ist also, das heißt, für jemanden, der ein Geschäftsmodell hat, das sich irgendwo mit News-Veröffentlichungen herumschlägt, für den wäre es wahrscheinlich schon sinnvoll, mal drüber nachzudenken, was wäre denn, wenn ich jetzt dafür zahlen müsste, oder was kann ich machen, dass ich nicht dafür zahlen muss. Also das wäre durchaus ein Ansatz. Ansonsten, die vielen Blogger, die bislang davon betroffen waren, sind es jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Ich sage wahrscheinlich, weil man es nie weiß, wie das Gesetz am Ende aussieht. Aber sollte da etwas sein, sollte man sich zumindest auch mal darüber informieren. Also ich sag mal, die Einbindung eines RSS-Feeds beispielsweise, weiß ich nicht, wie das letztlich zu werten wäre. Und das sind also schon Gedanken, die man sich vielleicht machen sollte, wenn man an die Öffentlichkeit geht.
Sie hörten den letzten Teil unserer dreiteiligen Gesprächsreihe mit Sebastian Dosch von der Rechtsanwaltskanzlei Dosch zum Leistungsschutzrecht. Das Gespräch mit Herrn Dosch führten wir am 12. September 2012 in Heidelberg. Das Thema ist sicherlich weiterhin aktuell und wird auch im Infobroker.de Podcast in zukünftigen Sendungen seinen Platz finden. Sie haben etwas zum Leistungsschutzrecht zu sagen? Sie würden gerne mitwirken? Ja, dann! Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme. Sie haben Fragen oder Anmerkungen zu unseren Ausführungen? Nutzen Sie hier die Kommentarfunktion im Podcast. Auch hier freuen wir uns über Ihr Feedback. Bis dahin und vor allen Dingen bis zu einem weiteren Beitrag zum Thema Leistungsschutzrecht wünsche ich eine gute Zeit und sage bis bald, Ihr Michael Clemens vom infobroker.de Podcast.